erano le 9, le 10 del mattino.
Es war ungefähr 9 oder 10 Uhr morgens dann und Schüsse hörte man nur noch vereinzelt und weiter weg. Aber wir hatten in keinster Weise realisiert, was geschehen war.
Tutto praticamente.
Ich sehe den brennenden Stall und im Stall war das Stroh nicht gelb, es war rot. Es war rot, brannte es, rot fast wie die Schande.
Es ist Anfang Oktober 2023 und wir treffen Petra, Claudio und Piera in Carrara. Es ist der erste Stopp unserer kleinen Reise in die Toskana. Claudio und Piera geben uns erste Einblicke in den politischen Norden Italiens. Ihre Perspektive ist eine antifaschistische, zuweilen anarchistische. Claudio meint vor allem freiheitliche.
Dell'officina, siamo figli della terra. Già l'ora si avvicina della più giusta.
Die beiden sind Ende 60 und haben uns einiges zu berichten. Carrara ist durch seinen Marmorabbau und den damit einhergehenden gewerkschaftlichen ArbeiterInnenkampf und seine anarchistische Bewegung berühmt. Aber darum soll es in diesem Beitrag nicht gehen. Stattdessen widmen wir uns einem Massaker, das sich genau heute vor 80 Jahren am 12. August 1944 in Sant'Anna di Stazzema ereignet hat. Wir sind eine Gruppe von FreundInnen, die mehr zum Massaker durch die deutsche SS in Sant'Anna erfahren wollen. Begleitet werden wir dabei von Petra, die durch ihre Erinnerungsarbeit vor Ort gut vernetzt ist und für uns übersetzt.
Während dieser Reise bekommen wir die Möglichkeit, ganz persönliche Geschichten zu hören. Gegen das Vergessen und für das Erinnern. Eine Sache, die den Überlebenden das Wichtigste ist. Wir nehmen euch mit auf unsere Wanderungen nach Sant'Anna. Begleitet werden wir in dieser Zeit von Claudio und Piera, Roveno und seinem Hund. Menschen, die schon lange politisch aktiv sind, die postfaschistische Politik in Italien mit Sorge betrachten. Wir begegnen Germano, einem knapp 100-jährigen Partisan, und wir sprechen mit den Überlebenden Ennio, Mario und Adele, denen dieser Beitrag gewidmet ist. Ihnen und all den anderen Opfern des Massakers. In den folgenden 60 Minuten hören wir ein paar dieser Stimmen. Es ist ein Versuch, die Geschehnisse um Sant'Anna di Stazzema nachzuzeichnen und die Menschen zu Wort kommen zu lassen, deren gesamtes Leben davon geprägt war. An dieser Stelle möchten wir eine Content-Note aussprechen. In der kommenden Stunde hören wir Berichte von Überlebenden eines brutalen Kriegsverbrechens mit expliziten Beschreibungen von Gewalt, Tod, Mord sowie von Hinrichtungen und Kriegshandlungen.
Zunächst möchten wir einen kurzen Überblick über den historischen Kontext geben. Im Juli 1943 landeten die Alliierten auf Sizilien, es kam zu Mussolinis Absetzung und Verhaftung. Die Deutschen besetzten daraufhin weite Teile Norditaliens und befreiten Mussolini aus der Haft. Im September 1943 wurde die faschistische Repubblica Sociale Italiana ausgerufen, ein Marionettenstaat unter Protektion des Deutschen Reichs. Das Militär wurde neu strukturiert, und viele Männer, die eigentlich ihre Waffen niedergelegt hatten, wurden wieder eingezogen. Es brach eine Art Bürgerkrieg aus in Italien zwischen den Truppen der faschistischen RSI und den Widerstandsbewegungen, insbesondere den Verbänden der PartisanInnen. Um das weitere Vorrücken der Alliierten Richtung Norden aufzuhalten, errichteten die Deutschen mehrere Verteidigungslinien. Eine davon war die Gotenlinie, die von Osten nach Westen quer durch Italien verlief und ein bedeutender Teil der deutschen Verteidigungsstrategie war. Diese Linie, die das befreite Italien im Süden vom faschistischen Norditalien trennte, konnte erst im April 1945 von den Alliierten durchbrochen werden. Sant'Anna di Stazzema, nahe der Gotenlinie, lag auf der von den Deutschen besetzten Seite, nicht weit vom Kriegsgeschehen entfernt. Durch die abgelegene Lage in den Bergen schien es jedoch ein sicherer Zufluchtsort zu sein.
Mit diesem Wissen starten wir unsere Wanderung. Wir sind mit Claudio verabredet, der uns begleitet.
Non essendo storico, ho un approccio molto emotivo, molto da antifascista. A questi problemi, per cui tante cose magari non le sai più te, per cui mi verrai.
Es ist ganz wichtig, dass ihr das eben wisst, weil er einen sehr emotionalen Ansatz hat, wenn er die Geschichten erzählt, einen emotionalen antifaschistischen Ansatz. Und er vor allem das wiedergibt, was er von den Menschen auch gehört hat, weil er öfters ja auch bei den Gedenkfeiern, also eigentlich regelmäßig auch dabei ist, vor allem aber dabei bei den Angehörigen oder bei den Überlebenden. Und diesen Ansatz, also ihn das so beschäftigt, die Kriege, also nicht nur der Zweite Weltkrieg, sondern auch die Kriege, die seitdem waren, Vietnam, Irak, Bosnien oder auch jetzt in Israel-Palästina.
Preciso storicamente, però è la passione quella che mi muove più che non la ricostruzione puramente storica.
Wir wandern auf den schmalen Waldwegen den Berg Richtung St. Anna hinauf, umgeben von der schönen herbstlichen Natur. Über uns erstrecken sich große, alte, vollbehangene Kastanienbäume, deren Früchte, die Maronen, einst ein wichtiges Nahrungsmittel in dieser Gegend waren. Immer wieder sehen wir verfallene Häuser. Unser Weg führt schließlich zu einem Steinhaus mit Holzverschlag. Heute dient dieser Ort als Rastplatz und Unterschlupf für Wandernde. Doch während des Zweiten Weltkrieges war er ein Treffpunkt für PartisanInnen und wurde auch als Basislager genutzt. Der Widerstand gegen die Besatzung durch die Deutschen begann bereits zu Beginn des Krieges. Während der Besatzung Italiens verschlimmerte sich die Situation für die Zivilbevölkerung zusehends. Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, einschließlich ehemaliger Soldaten, schlossen sich den Partisaninnengruppen an.
Das ist ganz wichtig, dass ihr seht, dass die Partisanen nicht nur als ihren eigenen Auftrag ansahen, hier gegen die Deutschen zu kämpfen, Widerstandshandlungen aktive zu machen, sondern auch sehr daran interessiert waren, die lokale Zivilbevölkerung zu schützen. Also man kennt auch andere Episoden jetzt aus Pietrasanta, wo Partisanen eben auch bei der Verteilung von Lebensmitteln mitgeholfen haben. Und hier eben, wo sie versucht haben, Zivilisten ins befreite Italien zu führen.
Ennio, der als Kind in St. Anna gelebt hat, erinnert sich.
Ottobre del 43 era il momento delle castagne.
Es war ein Frühjahr, ein Winter gewesen, wo wir im Dorf sehr viel gehungert hatten. Und im Oktober 43, Oktober war der Zeitraum der Kastanienernte, konnten wir nur sehr, sehr wenig Kastanien ernten, weil es auch nur ganz, ganz wenig Kastanien gab. Das heißt, wir hatten kein Getreide, kein Mehl, kein Brot. Und als dann im Sommer 1944 die Evakuierten kamen, das waren vielfach Familien aus der Landwirtschaft, brachten sie auch Lebensmittel mit, also Mehl, Obst, was sie halt hatten. Und das heißt, sie haben uns auch geholfen, gegenseitig haben wir uns unterstützt und konnten uns dann ernähren. Die Aufgabe meiner Mutter war, jeden Morgen eine Korbflasche mit Milch den Partisanen zu geben.
Della mia casa, della mamma, era dare ogni mattina un fiasco di latte per i partigiani.
Die Solidarität entstand nicht nur aufgrund von Hunger, Leid und Krieg, sondern auch, weil die PartisanInnen Teil der Bevölkerung waren. Es waren BäuerInnen, ArbeiterInnen aus den Steinbrüchen, GewerkschafterInnen, Männer und Frauen. Die PartisanInnengruppen waren politisch sehr vielfältig. Aber sie einte der gemeinsame Kampf gegen den Faschismus und der Wunsch nach Frieden. Als wir den Künstler Germano Pacelli in einem Restaurant treffen, ist er 98 Jahre alt. Als junger Mann schloss er sich gemeinsam mit seinem besten Freund einer Gruppe von PartisanInnen an. Auf unsere Frage, warum er damals zu den PartisanInnen ging, antwortete Germano.
Io ci sono nato. Io sono nato coi partigiani. Perché la mia famiglia era antifascista. No?
Er ist als Partisan geboren, er ist da reingeboren. Er hatte eine antifaschistische Familie und das war für ihn ganz natürlich.
Während es für Germano also selbstverständlich war, sich den PartisanInnen anzuschließen, bedeutete dies für seinen besten Freund, sich von der eigenen Familie abzuwenden. Denn sein Vater war Faschist. Germano deutet mit diesem Beispiel ein grundlegendes Dilemma an, das sich quer durch die Bevölkerung zog. Es gab diejenigen, die die PartisanInnen im Kampf gegen den Faschismus unterstützten und sich mit ihnen solidarisierten. Und es gab auch diejenigen, die den Widerstandskampf der PartisanInnen ablehnten. Möglicherweise auch aus Angst vor den Faschisten. Durch den Bandenbefehl des deutschen Oberbefehlshabers Albert Kesselring 1944 spitzte sich die Lage weiter zu.
Partisanen und die Bevölkerung, die die Partisanen unterstützt, wurden als Banden bezeichnet. Also wenn man jemanden trifft, also Bandenmitglieder trifft, dann darf man mit äußerster Brutalität vorgehen und es gibt praktisch keine Untersuchung. Also man kann also auch jemanden Fliehenden erschießen oder sowas. Und der das macht, also der Soldat, der auf den Banden trifft, wird in keinster Weise dafür zur Rechenschaft gezogen, wie er da vorgegangen ist. Und also es war wirklich ein Aufruf zur äußersten Brutalität, ohne dass der Soldat irgendwelche Konsequenzen zu fürchten hätte. Und das war wirklich nochmal so eine weitere, also es war wirklich so ein Freischussschein.
Es gibt Menschen, die bis heute der Ansicht sind, dass PartisanInnen verantwortlich für das Massaker in St. Anna waren. Dies ist historisch widerlegt. Von der ehemaligen Partisanenstellung laufen wir auf den Wanderpfaden weiter in Richtung des Bergdorfs St. Anna di Stazzema.
Es sind malerische Wege durch dichten, sattgrünen Laubwald, von denen sich immer wieder spektakuläre Ausblicke über die Berglandschaft ergeben. Die Gewissheit, dass deutsche Soldaten auf ihrer mörderischen Mission vor 80 Jahren dieselben Pfade nahmen, nimmt der Wanderung viel von ihrer Leichtigkeit. Wir erreichen die ersten Häuser von St. Anna. St. Anna, ein Ortsteil der Gemeinde Stazzema am Südrand der Apuanischen Alpen, ist kein gewöhnliches Dorf. Es setzt sich als offenes Dorf vielmehr aus mehreren Siedlungen und einzelnen Häusern zusammen, die auf ungefähr 650 Metern Höhe über mehrere angrenzende Hügel verteilt sind. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs flohen viele Menschen vor Kampfhandlungen in die Berge, was Ende Juni 1944 durch einen deutschen Evakuierungsbefehl in der Gegend noch verstärkt wurde. Zum Zeitpunkt des Massakers hielten sich daher mehrere hundert Menschen in den Siedlungen St. Annas auf. Als Warnungen vor sich nähernden deutschen Soldaten St. Anna erreichten, flohen viele der Männer in der Annahme, dass Frauen und Kinder verschont werden würden. Die erste Siedlung, die wir erreichen, ist Vacaretscha. Hier trafen zwei deutsche Trupps aufeinander, nachdem sie aus umliegenden Siedlungen die Menschen zusammengetrieben hatten. Einer der in Vacaretscha lebenden Menschen war Mario Massili, der mit seiner Familie als Kind bereits im Oktober 1943 aus Pietrasanta hierher zu Bekannten geflohen war. Mario schildert uns, wie die Ereignisse vom 12. August 1944 sein Leben für immer veränderten. Er beschreibt das Leben im Dorf vor dem 12. August als ruhig und von der landwirtschaftlichen Arbeit geprägt. Der Krieg war dort lediglich zu erahnen, wenn hin und wieder Flugzeuge am Himmel erschienen. Am Vortag des Massakers noch spielte er mit anderen Kindern auf dem Dorfplatz. Gegen 6 Uhr morgens am 12. August 1944 wurden er und seine Familie von Schlägen an der Tür geweckt. Deutsche SS-Soldaten, geführt und unterstützt von lokalen Faschisten, hatten St. Anna von allen Richtungen kommend eingekesselt. Zwei Onkel von Mario wurden gezwungen, als Munitionsträger mit den Mördern weiterzuziehen. Er wurde zusammen mit seiner Mutter und den Großeltern mit Gewehrkolben in den Stall im Untergeschoss gedrängt. Die Schafe wurden aus dem Stall gescheucht und aus den umliegenden Häusern wurden weitere Menschen von den Nazis zusammengetrieben. Niemand dieser Menschen wusste, was sie erwartete. Alle waren voller Angst.
Io ero un braccio alla mia mamma. La mia mamma si chiamava Cinni Bibolotti Marsili.
Ich selber, ich war im Arm meiner Mutter. Im Arm meiner Mutter, die mich festhielt. Meine Mutter hieß Jenny Bibolotti Massili. Und meine Mutter hatte den Terror in den Augen und sie dachte nur an mich. Sie hat nur mich in ihren Gedanken gehabt, wie sie mir helfen kann. Und hinter der Tür des Stalles gab es zwei etwas hervorstehende Steine, die so eine Art Nische bildeten. Und meine Mutter setzte mich in diese Nische und sagte mir, ich dürfe mich nicht bewegen, nicht rühren, egal was um mich herum passiert. Und ich als folgsames, gutes Kind, ich blieb dort 8 Stunden.
A un tratto cominciarono fucili mitragliatori e poi anche la bocca di
Im Stall gab es auch sehr viel Stroh und man fing an, auf uns zu schießen und auch Flammenwerfer in den Stall zu halten. Und ich sah, dass meine Mutter am Kopf verletzt war und es erschien, als wolle ein Soldat in den Stall reinkommen und wenn er reingekommen wäre, hätte er mich sicherlich gesehen. Und meine Mutter wollte verhindern, dass der Soldat mich in meinem Versteck entdeckte und sie nahm die einzige Waffe, die sie zur Verfügung war, das war ihr Holzschuh. Sie zog ihren Holzschuh aus und schleuderte ihren Holzschuh an den Kopf des Soldaten. Und mit einer Maschinengewehrsalve wurde meine Mutter vor meinen Augen erschossen.
Mario ist überzeugt davon, dass seine Mutter ihm ein zweites Mal das Leben geschenkt hat. Sie wurde für diese historische Tat posthum mit der höchsten zivilen Auszeichnung Italiens bedacht, nachdem Mario öffentlich von seinen Erlebnissen berichtet hatte. Am 25. April 2003, dem Jahrestag der Befreiung Italiens, nahm er diese Auszeichnung für sie in Rom entgegen.
Nach kurzer Zeit zogen sich die Deutschen zurück, überzeugt, ihr Werk vollendet zu haben. Aber im Stall lebte noch ich, der einzige Überlebende von all den Menschen, die im Stall waren. Und auf einmal spürte ich einen ganz schrecklichen Schmerz. Die Tür des Stalles, die Holztür, hatte Feuer gefangen. Und ich erlitt sehr, sehr schwere Verbrennungen am Hals, am Arm und am ganzen Rücken. Ich hatte Verbrennungen 3. Grades erlitten.
Seit diesem Tag war Marios Leben ein anderes. Er verlebte eine sehr traurige und schwere Kindheit und war moralisch und körperlich stark gezeichnet. Dennoch oder deswegen spricht er noch heute mit Mitte 80 mit vielen jungen Menschen über den Horror des Krieges. Mario fährt fort, über die juristische Aufarbeitung der Verbrechen von Sant'Anna zu berichten. Zwar wurden 2005 durch den italienischen Staatsanwalt Marco De Paulis einige der Täter in Italien verurteilt, zu einer Vollstreckung der Urteile kam es aufgrund deren Abwesenheit jedoch nicht.
Es wird ihnen sicherlich das ganze Leben im Gewissen geblieben sein. Das wird ihnen geschmerzt haben, was sie getan haben. Und ich kann ihnen nie vergeben. Nie kann ich keinem einzigen von diesen Deutschen vergeben.
Marios Geschichte ist nur ein Beispiel für die abscheuliche und unvorstellbare Grausamkeit, mit der die Deutschen vorgingen, um Sant'Anna auszulöschen. Nur wenige Menschen in Sant'Anna haben diesen Tag überlebt. Wir erfahren von einigen Kindern, die durch Glück oder Zufall, teilweise schwer verletzt, mit dem Leben davonkamen. Im Kontext dessen, was sich hier zugetragen hat, wovon uns hier erzählt wird, ist jeder am Leben gebliebene Mensch ein kleines Wunder. Wir sind zutiefst berührt davon, einige dieser Überlebenden treffen zu können, um ihre Geschichten zu hören.
Wir erreichen das Haus von Enrico Pieri. Enrico ist im Dezember 2021 verstorben, weshalb wir ihn leider nicht mehr treffen konnten. Allerdings bekommen wir durch Petra und die anderen Überlebenden sowie seinem Sohn Massimo ein Bild von ihm vermittelt. Massimo lebt in der Schweiz, ist aber an dem Tag, als wir in Sant'Anna sind, auch vor Ort, um neben dem Grabstein von Enricos Familie eine Marmortafel in Gedenken an Enrico zu platzieren. Enrico muss ein sehr besonderer, beeindruckender Mensch gewesen sein, der trotz seiner traumatischen Erfahrungen immer versuchte, Menschen entgegenzukommen, Brücken zu bauen und sich für Schwächere einzusetzen. Daher möchten wir gerne die vielfältige Geschichte wiedergeben, die uns von unterschiedlichen Menschen über Enrico erzählt wurde.
Am 12. August 1944 war er der einzige Überlebende seiner Familie.
An diesem Tag war Enrico 10 Jahre alt. In dem Haus von Enricos Familie war außerdem noch eine geflüchtete Familie untergekommen, die Familie Pierotti. Anders als die meisten Männer in Sant'Anna versteckten sich Enricos Vater und Großvater nicht in den Wäldern, als sie vor den ankommenden Deutschen gewarnt wurden. Das hatte den Grund, dass sie am Vortag eine Kuh geschlachtet hatten und dies ohne entsprechende Genehmigung eigentlich verboten war. Enricos Vater wollte den deutschen Soldaten erklären, dass dies aus Not geschehen war, um die ganzen geflüchteten Familien mitzuernähren, da alle Hunger litten. Es gab allerdings keine Gelegenheit, dies den Deutschen darzulegen. Alle Menschen wurden direkt in die Küche getrieben, wo die Soldaten das Feuer eröffneten. Ein kleines Mädchen, sie hieß Gabriella Pierotti, konnte sich unter der Treppe verstecken und rief Enrico zu sich. Dort konnte auch er sich verstecken und so entkamen die beiden den Schüssen. Immer wieder erzählte Enrico, dass innerhalb von nicht einmal 2 Minuten alle anderen in der Küche tot waren. Dann warfen die Deutschen Heu und Stroh in das Haus, zündeten es an und es fing Feuer. Enrico und Gabriella wurde schnell klar, dass sie sofort das Haus verlassen mussten. Sie sahen, dass Grazia, Gabriellas Schwester, unter den Leichen ihrer Eltern noch am Leben war und konnten mit ihr gemeinsam in letzter Sekunde aus dem brennenden Haus flüchten. Ungesehen erreichten sie ein angrenzendes Bohnenfeld. Dort blieben sie bis zum Abend versteckt. Enricos Erzählung nach waren sie zu verängstigt, um zu weinen und konnten noch gar nicht begreifen, was überhaupt passiert war. Als keine Schüsse mehr zu hören waren, rannte Enrico, damals wie gesagt 10 Jahre alt, mit einem Nachttopf zum Brunnen und versuchte, das brennende Haus seiner Familie zu retten. Als er realisierte, dass dies hoffnungslos war, versteckte er sich wieder im Bohnenfeld. Am Abend erst, als gar nichts mehr zu hören war, verließen die 3 Kinder ihr Versteck. Es dauerte noch bis zur Begegnung mit anderen Überlebenden, dass sie sicher waren, dass keine Deutschen mehr in der Nähe waren. Erst dann kamen ihnen die Tränen. An diesem Tag endete Enricos Kindheit auf grausame Weise. Er verlor seine Eltern, Geschwister und Großeltern. Auch zur Schule ging er danach nicht mehr. »1960 ging er als Gastarbeiter in die Schweiz, wo er sich und andere GastarbeiterInnen mit täglichem Rassismus konfrontiert sah. Trotz harter Arbeit engagierte Enrico sich gewerkschaftlich und setzte sich für eine Verbesserung der Situation der Gastarbeiterfamilien in der Schweiz ein. Während seines Lebens in der Schweiz erzählte er nie von Sant'Anna. Erst als Rentner kehrte er nach Italien zurück, wo er begann, sich der Erinnerungsarbeit in Sant'Anna zu widmen. Ein großes Anliegen waren ihm Begegnungen mit jungen Menschen, so traf er auch regelmäßig Schulklassen.
Er hat jedem Einzelnen die Hand gegeben und gefragt, wie heißt du, und ihm irgendwie noch was Kurzes gesagt. Das war total ergreifend, wenn er erzählt hat. Er hat sie vorher auch begrüßt und danach wirklich zu jedem Einzelnen hingegangen ist und sich bedankt hat. Das Erste, was er gesagt hat, war danke, danke, dass ihr hier seid. Das war das Allererste, mit dem er jedes seiner Zeitzeugengespräche begonnen hat. Und dann hat er seine Geschichte meistens sehr kurz erzählt und hat gesagt, und jetzt ist genug, und dann konnte er auch keine Fragen mehr beantworten. Er hat auch andere Überlebende hier hochgefahren. Also wenn er hier war, dann war er eigentlich täglich oben und hat seine Geschichte erzählen müssen. Und jedes Mal hat man das Gefühl gehabt, es schmerzt ihn wieder total. Also das hat er jedes Mal wieder gemacht, weil er gemerkt hat, wie wichtig es ist.
Von Enricos Haus dauert es keine 10 Minuten, bis wir auf dem Kirchplatz ankommen. Vor uns die Kirche, Daneben ein kleines Restaurant, in das wir später einkehren und wärmstens empfangen werden, mit Trauben, Rosmarin, Focaccia, Bohnen und Wein. In der Ferne können wir das Osario sehen. In der alten Schule befindet sich heute ein Museum, das von Ennio gegründet wurde und nicht weit entfernt liegt. Wir gehen über den Platz. Manche wollen alleine sein, andere suchen in kleinen Gruppen Halt. Denn die Informationen überrollen uns und wir versuchen, das Gehörte einzuordnen. Die Sonne scheint, der Kirchplatz ist still, Vögel zwitschern. Doch hier war es nicht immer so friedlich. Dass an diesem Ort die meisten Menschen ermordet wurden, können wir uns jetzt kaum vorstellen. Ennio erzählte uns am Vortag, wie er dies als Kind erlebte.
Jo. L'arrivo di le famiglie che i bambini soprattutto per noi i bambini
aber für mich also aus der Perspektive eines Kindes ich sah vor allem dass viele Kinder nach St. Anna kamen und für mich war das wie ein Fest, das war fast wie ein Volksfest, ganz ganz viele Kinder mit denen man spielen konnte und jeden Tag trafen wir uns auf dem Kirchplatz und spielten dort.
Sì, l'hai conosciuta già, però per gli altri quella si andava a giocare su quella piazzetta lì.
Die Menschen wurden aus unterschiedlichen Häusergruppen hierher gebracht, ermordet und ihre Leichen verbrannt. Wir wollen an dieser Stelle nicht im Detail beschreiben, wie die Täter dabei vorgingen. Dass dies an anderen Stellen in diesem Beitrag ausführlich herausgearbeitet wird, ist uns jedoch wichtig, um nichts zu relativieren und die Gräueltaten als solche auch zu benennen.
Sulla piazza della chiesa, dove è stato consumato il nucleo più consistente.
Der Kirchplatz war der Ort, wo das größte Massaker oder beziehungsweise die größte Opferzahl zu zählen wurde. Bis zum Kirchplatz bin ich nicht gekommen, denn zum Glück gab es dort eine Großmutter, die uns Kinder gesehen hat und uns Kinder zurückschickte. Dort am Kirchplatz waren 132 Menschen kaltblütig erschossen worden. Hinter dem Kirchturm weitere Menschen. Also insgesamt sind an diesem Ort 140 Menschen, vor allem Kinder, Frauen, Alte, ums Leben gekommen. Das jüngste Kind, Anna, war 20 Tage alt. Die älteste Frau vielleicht 80, 90 Jahre alt. Dort hat man die Menschheit erschossen.
90 anni. Hanno ucciso tutti. Hanno ucciso l'umanità. Io bambino, cercavo
ich als Kind, ich suchte nach den anderen Kindern, ich suchte die Kinder, meine Freunde, mit denen ich bis zum Vortag auf dem Kirchplatz gespielt hatte.
Fino alla sera prima. Cercavo Wilma.
Ich suchte vor allem Wilma und Velio, das waren meine engsten Freunde, die Freunde, mit denen ich immer spielte. Und ich fand keine von ihnen.
Non trovai più nessuno.
Wir geben uns Zeit, an diesem Ort anzukommen, ohne wirklich zu verstehen, wie so etwas passieren konnte. Das Osario, ein Gedenkturm, ragt vom höchsten Punkt aus den Bäumen heraus. Letztendlich treffen wir uns dort alle wieder. Hier ist ein Mahn- und Erinnerungsort entstanden, mit dem Versuch, alle getöteten Menschen zu benennen.
Und dann hat, ich glaube, das war damals das italienische Verteidigungsministerium initiiert, dass ein Gedenkturm gebaut wird. Und das wurde aber, glaube ich, gemeinsam entschlossen, dass der hier auf diesen höchsten Punkt kommt. Der höchste Punkt, weil man von diesem Ort aus wirklich über die ganze Versilia schaut. Also man, weil Sant'Anna ist ja so ein Ort, der so weit zerstückelt ist, dass es wichtig war, dass man eigentlich von fast jedem Ortsteil von Sant'Anna auch das Osario sieht und dass man eben dort auch zentral auch diesen Ausblick hat auf die anderen Städte, weil viele der hier ermordeten Menschen eben auch aus der Ebene kamen, aus Pisa, aus Marina di Camaiore, aus Camaiore, also aus anderen unterschiedlichen Ortsteilen. Es waren nicht nur Menschen aus Sant'Anna, die hier ums Leben gekommen sind. Und ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, die Gesamtzahl, die Ennio gestern genannt hat, 560, ist nur eine grobe Schätzung. Man hat nie genau, also man nachvollziehen können, wie viele Menschen das eigentlich waren, weil zu diesen 400 DorfbewohnerInnen ja noch eigentlich noch mal die doppelte Menge an Geflüchteten kam und dort, wo Familien komplett ausgelöscht worden war, auch niemand mehr sagen könnte, wer wo war.
Vom Osario wandern wir steile Serpentinen bergab. Auch die deutschen Soldaten, waren nach dem Massaker in Sant'Anna auf dem Rückweg nach Val di Castello und kamen auf dem Weg an den Häusern in Coletti vorbei, einem weiteren Ortsteil der Gemeinde Sant'Anna. Dort wohnte die Familie Pardini mit einigen Verwandten. Viele von ihnen wurden grausam hingerichtet. Überlebt haben die Pardini-Schwestern Siria, Adele und Lilia. Wir bekommen die Gelegenheit, Adele Pardini einen Tag nach unserer Wanderung zu treffen. Der Treffpunkt? Eine kleine Bar, nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt. Das Treffen findet sehr spontan und kurz statt. Denn Adeles Schwester Lilia ist zu dem Zeitpunkt gesundheitlich sehr angeschlagen. Adele berichtet uns eindringlich, was ihr und ihrer Familie am 12. August geschehen ist. An dieser Stelle möchten wir ihr die Möglichkeit geben, ihre Geschichte vollständig zu erzählen. Daher werden wir ihre Erzählung kommentarlos abspielen. In den nächsten 9 Minuten werden körperliche und seelische Gewalt sowie Mord explizit beschrieben. Wer dies nicht hören kann, hat die Möglichkeit, die nächsten 9 Minuten zu überspringen.
Ich bin in Coletti geboren, am 12. September 1940 in Coletti, was ihr alle gesehen habt. Und wir waren 9 Geschwister. Die jüngste, Anna, war 20 Tage alt. Die älteste, Cesira, 18 Jahre. Und an dem Morgen ist mein Vater mit 4 Kindern, Siria, Vittoria, Venice, eben nach Cacciadiavolo gegangen. Und wir anderen, wir sind zu Hause geblieben. Mit der Mutter, mit den Kindern, mit den Geflüchteten. Ihr habt gesehen, da stehen viele Häuser nah beieinander. Wir waren ungefähr 30 Personen. Als die Deutschen kamen, haben sie uns aus den Häusern gedrängt, aber brutal, mit Gewehrschlägen. Meiner Schwester haben sie mit dem Gewehrkolben in den Bauch geschlagen. Und wir wollten nicht, keiner wollte. Wir haben geschrien und geweint und sie haben mit großer Brutalität uns an die Mauer gestellt. Ich erinnere mich so, dass sie uns der Größe nach an die Mauer gestellt haben. Also die Kleinen, ganz Kleinen vorne und hinten die Größeren und ich stand ganz vorne. Ich erinnere mich daran. Ich habe die Soldaten gesehen und was ich nicht erinnere, was meine Schwester gesehen hat, dass ich ganz laut geschrien habe und Lilia mir den Mund zugehalten hat, weil ich so laut geschrien habe. Und meine Mutter und eine andere Frau, die ein kleines Kind hatte, die einen Säugling hatte, mit den Säuglingen auf den Armen, haben um Gnade gebeten, um Gnade, um Rettung für die Kinder und sind auf die Soldaten zugegangen. Und meine Mutter und die andere Frau haben sie direkt erschossen. Und ich kann mich erinnern, ich habe das gesehen, viele von diesen Soldaten hatten verbundene Gesichter, also sie hatten keine Tücher, sondern so eine Art Netze vor dem Gesicht, man sah nur die Augen. Und dann erinnere ich mich an das Maschinengewehr, was vor uns aufgebaut worden ist und sie haben angefangen zu schießen und im Fallen hat sich diese kleine Stalltür geöffnet und meine älteste Schwester Cesira hat es geschafft, dort reinzuschlüpfen und meine Schwester und mich hinter sich herzuziehen. Aber die Deutschen haben nicht nur geschossen, sie haben dann diesen Stall auch angezündet. Und als dann aber der Stall anfing zu brennen, konnten wir nicht lange drin bleiben und wir mussten raus. Und ich erinnere mich, dass ich es nicht geschafft habe, über meine Mutter herüberzusteigen und auf meiner Mutter rauslaufen musste.
Anna era sempre viva.
Wie dort alle lagen, ist meine älteste Schwester zu meiner am Boden liegenden Mutter gegangen und sie hatte in ihren Armen noch Anna und sie hat die Arme von meiner Mutter geöffnet und Anna, der Säugling, war noch am Leben, aber sie hat überall geblutet, sie war überall zerschossen, aber sie hat sie aus den Armen genommen. Anna war überall getroffen, überall waren Schusswunden. Lilia war hinten am Rücken verletzt. Ich selber hatte einen Streifschuss im Gesicht, am Kopf anbekommen. Und Maria, die 16-Jährige, war überall getroffen. Und auch Cesira hatte einen Durchschuss an Armen und Beinen. Und dennoch hat Cesira es geschafft, uns in die Grotte zu ziehen.
Und während wir versucht haben, zu dieser Grotte zu gehen, haben aus der Entfernung nochmal Soldaten auf uns geschossen. Aber dann konnten wir uns verbergen. Und Cesire hat die kleine Anna Lilja gegeben und hat uns in der Grotte versteckt zurückgelassen und ist nochmal zurückgegangen zu der Mauer, wo die erschossenen Menschen lagen. Und sie hat dort ein Wimmern, ein Weinen gehört und hat gesehen, dass unter den Erschossenen noch ein fast unverletztes Kind lag. Das war Paolo Lencioni, knapp ein Jahr alt, eins der Kinder, die nach Sant'Anna geflüchtet waren. Er lebt auch heute noch. Und es war auch noch eine alte Frau am Leben, aber ihr konnte Cesira nicht helfen. Dann erst ist Cesira runtergerannt, um meinen Vater zu informieren. Und mein Vater ist mit Cesira zurückgekommen. Und als er meine Mutter gesehen hat, hat er seine Frau hochgehoben und ins Haus getragen und dort aufgebahrt. Und Maria hat man dort nebengelegt. Maria war ja noch am Leben, aber man konnte mit ihr nicht runterlaufen. Das war unmöglich. Und erst am nächsten Tag konnte eine Bahre organisiert werden. Und am nächsten Tag konnte Maria nach Val di Castello gebracht werden, wo ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet worden war.
In Val di Castello all'ospedale.
Und Maria hat man dort im Krankenhaus aufgenommen und sie hat sehr gelitten und ist am 19. September 1944 zugrunde gegangen an ihren ganzen Verletzungen. Für die kleine Anna konnte man nichts mehr tun, die Ärzte haben sie auch gar nicht im Krankenhaus gelassen. Und wir haben die kleine Anna mit nach Cacciadiavolo genommen, wo andere junge Mütter waren, die Milch hatten. Und man hat ihr etwas Milch gegeben und die kleine Anna hat noch bis zum 4. September gelitten, dann ist auch sie gestorben. Und ich kann mich erinnern, wir haben die Anna in einem kleinen Karton begraben, also in einer ganz kleinen Schachtel haben wir sie begraben.
Und
mein Vater wollte nie mehr darüber sprechen, er wollte nicht darüber sprechen, mein Vater hat gar nicht mehr gesprochen für eine Weile. Es ging uns allen sehr schlecht. Auch Cesira hat nicht darüber gesprochen und vor allem mit mir. Vor mir wollte man auch darüber nicht sprechen. Man wollte mich davor schützen. Und als es dann zu dem Prozess kam, in La Spezia, da wurden auch meine älteren Geschwister, vor allem Lilia und Cesira, Cesira war damals ja schon 18 Jahre alt, die haben sehr viele Zeugenaussagen vor dem Prozess gemacht. Denn bis dahin hatte man gar nicht mehr darüber gesprochen und jeder hat für sich selbst und auf seine Weise gelitten und diesen Schmerz in sich getragen. Und erst in seinen allerletzten Lebensmonaten, da habe ich ihn mit zu mir nach Hause genommen. Er hat vorher in Sant'Anna gelebt, in Coletti. Als er alt und pflegebedürftig war, habe ich ihn mit in mein Haus genommen. Ich war schon verheiratet, ich hatte schon Kinder. Und mein Vater hat nachts geschrien. Er hat nachts geschrien, er hatte Albträume. Er hat die Soldaten gesehen. Und davon ist auch mein Sohn Graziano als kleines Kind aufgewacht und hat ihn gefragt, was ist. Und dann schlief mein Vater wieder ein und dieser Mann hat sein ganzes Leben gelitten. Er hat immer gesagt, dass er eigentlich sterben wollte, dass er nicht mehr weiterleben wollte nach diesem Tag. Aber das ging nicht. Er hatte ja noch 7 Kinder, die er versorgen wollte. Und das ist die Geschichte. Das ist das, was ich erlebt habe. Und jetzt muss ich los, jetzt muss ich nach meiner Schwester gucken, dass sie nicht aufsteht.
Basta. Basta così.
Adele eilt zu ihrer Schwester Lilia und lässt uns betroffen zurück. Lilia Pardini verstirbt nur wenige Wochen später, am 20. November 2023, im Alter von 89 Jahren. Die letzten beiden Überlebenden der Familie Pardini sind Adele und Siria. Wir erleben sie als zwei unfassbar starke Frauen mit einer großen Vorliebe für Blumen und Blumenkleider.
Was Adele und ihre Familie, aber auch alle anderen Überlebenden von St. Anna erlebt haben, ist nicht zu fassen. Wir fühlen uns ohnmächtig, sind konfrontiert mit Gefühlen von Scham und Schuld. Dabei beschäftigen uns nicht nur die Gräueltaten der Nazis und das Leid, das die Menschen vor 80 Jahren unter den Faschisten erlitten haben, sondern auch die Erfahrungen, die die Überlebenden 60 Jahre später mit der deutschen Justiz machen mussten.
Noch 1944 kam es zu ersten Ermittlungen durch die Alliierten, die anhand detaillierter Befragungen Überlebender sehr präzise Berichte über das Massaker erstellten. Alle Ermittlungsergebnisse wurden im Dezember 1944 an die italienische Regierung übergeben und zunächst kaum bearbeitet.
Erst im Mai 1994, 50 Jahre später, wurden die Ergebnisse der Ermittlungen zu St. Anna in Rom aus der Vergessenheit geholt. Im sogenannten Schrank der Schande im Sitz der Militärstaatsanwaltschaft befanden sich knapp 700 Aktenbündel mit Informationen über die im Zweiten Weltkrieg in Italien verübten Nazi-Verbrechen. Weitere 8 Jahre später leitete der italienische Staatsanwalt Marco De Paulis mit einem zweisprachigen Team umfassende Ermittlungen gegen die Täter von St. Anna ein. Nach einem einjährigen Prozess wurden alle der 10 Angeklagten im Juni 2005 durch das Militärgericht in La Spezia in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Obwohl diese Urteile 2007 rechtskräftig wurden, verweigerte der deutsche Staat die Auslieferung der Täter und schützte sie somit vor der Bestrafung für die von ihnen begangenen Verbrechen in St. Anna.
Wir bekommen einige Monate später die Gelegenheit, mit Gabriele Heinecke zu sprechen. Sie ist die Anwältin, die sich für eine juristische Aufarbeitung in Deutschland stark machte. Zwar nahm in Deutschland bereits 1996 die Zentrale Stelle zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg Ermittlungen zu St. Anna auf, Die blieben allerdings ohne Ergebnis. Aufgrund der zweijährigen Personalfluktuation in der zentralen Stelle scheint das nicht unbedingt überraschend.
Nach außen bestärkt die Schaffung einer solchen Stelle natürlich das Bild des geläuterten deutschen Staates, der um Wiedergutmachung bemüht ist. Wir fragen uns jedoch, warum wird eine Institution extra geschaffen und mit der wichtigen Aufgabe betreut, historische Verbrechen deutscher Nazis aufzuarbeiten, dann aber durch komplizierte interne Strukturen daran gehindert, ihre Arbeit auch zielführend und effizient zu erledigen?
2002, also weitere 6 Jahre später, wurden die Ermittlungen von Oberstaatsanwalt Bernhard Häusler in Stuttgart übernommen. Dieser verschleppte die Ermittlungen, um das Verfahren nach 10 Jahren mangels Tatverdacht einzustellen. Die Täter alterten unbehelligt. 7 von 14 Beschuldigten waren 2012 schon verstorben. Häusler ermöglichte die Einstellung des Verfahrens, indem er die Taten als verjährenden Totschlag bewertete und keine individuelle Schuld feststellte. Nach dieser juristischen Auslegung habe sich das Massaker mutmaßlich spontan vor Ort ereignet.
Häusler ignorierte dabei auch zahlreiche Zeitzeuginnenberichte und das öffentliche Geständnis eines Beschuldigten, die hingegen den Tatbestand des vorsätzlichen Mordes nahelegten. Ebenso ignoriert wurde Kesselrings Bandenbefehl, der zuvor schon Erwähnung fand und ein erbarmungsloses Vorgehen der Faschisten auch gegen Frauen und Kinder forderte. Gabriele Heinecke erhob daraufhin mit Enrico Pieri Beschwerde gegen die Einstellungsentscheidung. Der Sachverständige Carlo Gentile wurde mit einbezogen und konnte in einem umfangreichen Gutachten belegen, dass das Massaker von St. Anna sorgfältig geplant war. So beschrieb er detailliert, wie die SS sich von 4 Seiten näherte und an welchen Orten sie welche Massaker verübte. Danach bewerteten sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Generalstaatsanwaltschaft die Taten als Kriegsverbrechen und Ermordungen. Es kam dennoch zur Ablehnung der Beschwerde, da den Soldaten nicht abschließend nachzuweisen gewesen sei, von der Planung und Organisation der Massaker gewusst zu haben. Diese Vorsätzlichkeit könnte ja vor ihnen verheimlicht worden sein.
Nachdem die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart diese Beschwerde also dennoch zurückgewiesen hatte, beantragten Pieri und Heinecke 2013 erfolgreich die Erzwingung der Anklage. Zu diesem Zeitpunkt lebte nur noch einer der Beschuldigten, Gerhard Sommer, ehemaliger Kompaniechef und SS-Untersturmführer. Das Verfahren wurde in Hamburg eröffnet, jedoch wegen dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten 2015 eingestellt. Gerhard Sommer starb im Februar 2017. 70 Jahre nach dem Massaker war und ist das die Realität deutscher Rechtsprechung. Auf der einen Seite gibt sich der deutsche Staat als Wiedergutmachungsweltmeister und rühmt sich seiner Erinnerungskultur. Auf der anderen Seite stehen unzählige ungesühnte Kriegsverbrechen deutscher Nazis, deren Verfolgung und Verurteilung von deutschen Institutionen verzögert oder verhindert wurden. So auch im Falle von St. Anna. Den Überlebenden ging es nicht in erster Linie darum, die Täter hinter Gittern zu sehen, sondern auch um die Anerkennung dieser Verbrechen durch den deutschen Staat. Es geht um eine generelle Anerkennung des unfassbaren Leids, das die Deutschen damals den Menschen, den Kindern, Frauen und Männern in St. Anna angetan haben. Eines Leids, das die Überlebenden ihr Leben lang begleitet und von dem es keine Erlösung gibt. Im Gespräch mit Mario Marcelli fragt Petra ihn, wie es ihm mit der Einstellung des Verfahrens in Deutschland erging.
Noi superstiti ci ha lasciato un po' perplessi, ecco, perché quando noi.
Wir Überlebende waren irritiert, ja, wir waren entsetzt darüber, denn hier in Italien hat es Gerechtigkeit gegeben und kam die Wahrheit ans Licht. Und diese Schuldigen wurden auch offiziell verurteilt, also anerkannt als Schuldige. Und dass die deutsche Regierung diese Kriegsverbrechen nicht als solche anerkannt hat, das hat uns extrem irritiert und verletzt.
Questi crimini di guerra che loro non l'hanno fatti, ecco.
Und das haben wir wirklich nie verstanden, denn in La Spezia haben wir ja zwar nicht alle verurteilt, aber doch, da wurde klar herausgearbeitet, wer die Schuldigen sind und wurden diese Menschen verurteilt.
So wie Mario erging es auch anderen Überlebenden des Massakers. Gleichzeitig waren die Täter ein akzeptierter Teil der deutschen Gesellschaft.
Sie hatten überhaupt kein Schuldbewusstsein und das finde ich auch total schrecklich. Also, dass diese alten Deutschen bis zum Schluss Nazis waren und teilweise waren das ja auch wirklich total angesehene Bürger. Und ich finde auch dieser Kontrast, da hast du diesen Kriegsverbrecher, der dann halt in irgendeinem Verein vielleicht tätig war und deswegen noch ein Bundesverdienstkreuz oder anders wie oder Ehrenbürgerschaft bekommen hat und irgendwie so der nette Herr Rechtsanwalt oder der nette Herr so und so war für alle. Und wirklich noch Rente, also Pension, die haben ja für ihren Kriegsdienst auch noch eine Rente bekommen. Also ich meine, der hat wirklich die haben alle einen guten Lebensabend gehabt. Und dann siehst du eben hier die Überlebenden, die teilweise, so wie Siria Pardini, heute noch arbeiten, um von ihrer knappen Pension sich die Miete leisten zu können. Und die einfach fast gar nichts hatten. Und wirklich bis zu ihrem Lebensende innerlich ja auch zerbrochen sind an dem Verlust und dem Trauma, was sie erlitten haben.
Was uns in dieser Zeit außerdem beschäftigt.
Es ist der 7. Oktober 2023, der Tag, an dem die Hamas ein antisemitisches Massaker an israelischen ZivilistInnen verübt. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wissen, ist, dass dieser Angriff einen weiteren Krieg mit unzähligen zivilen Opfern zur Folge haben wird. Nur einen Tag später, am 8. Oktober, zieht die AfD als drittstärkste Partei in Bayern und als zweitstärkste Partei in Hessen in den Landtag ein. Heute, 10 Monate später, ist sie als zweitstärkste deutsche Partei ins Europaparlament eingezogen. Es ist die Kontinuität von Gewalt, Rassismus, Rechtsextremismus und rückwärtsgerichteter Politik, die uns wütend, enttäuscht, traurig und sprachlos macht.
Die Reise rüttelt uns wach. Wir sehen durch die Vorkommnisse eine weitere Notwendigkeit, den Überlebenden von St. Anna eine Stimme zu geben. Wir fühlen uns bestärkt darin, diesen Radiobeitrag zu machen, um zu erinnern an das, was passiert ist, um an die Zeitzeuginnen zu erinnern, um sie nicht zu vergessen und um die Botschaft weiterzutragen. So wie das Campo della Pace, das seit 2012 jedes Jahr im August stattfindet. Junge Erwachsene können sich dafür bei den Naturfreunden Baden-Württemberg anmelden, um sich mit dem Massaker in St. Anna auseinanderzusetzen und mit den noch verbliebenen, überlebenden Zeitzeuginnen zu sprechen.
Dass sowas nicht wieder passiert. Also dieser Spruch, mai più Sant'Anne, nie wieder Sant'Annas, das ist auch ein Spruch, der von Enrico auch kommt. Und dass es war wirklich sein Anliegen, dass es nie wieder Kinder gibt, die ihre Mama rufen und die Mama kommt nicht, weil sie ermordet worden ist.
So war es Enrico auch ein besonderes Anliegen, sein altes Haus in Sant'Anna zur Herberge umzugestalten. Als Ort der Begegnung und der Erinnerung. Dieser Wunsch lebt in seinem Sohn Massimo weiter, der bereits viele Ideen zur Verwirklichung hat.
Was ich sagen wollte, ist eben ein Vermächtnis oder das Vermächtnis von Enrico, das ich mitnehme, ist, dass bei allem Unglück und Trauer und was alles geschehen ist, dass er aber immer ein Mann gewesen ist, der Freude am Leben gehabt hat. Und eigentlich ohne Freude am Leben bringt alles nichts. Ja, und deshalb möchte ich auch dieses Projekt mit Freude am Leben verbinden, also nicht nur die Arbeit, sondern auch der Spaß am Meer, mal baden, mal ein Sonnenbad nehmen und so. Also hier, wo sich eben beide Gegensätze eigentlich treffen, wäre das toll, wenn man das eben auch verbinden könnte.
Was uns sehr beeindruckt, ist die Art und Weise, wie die Überlebenden uns empfangen.
Dir wurde alles genommen, du musstest aus eigener Kraft wusstest du, du darfst nicht fröhlich sein, du darfst nicht laut sein, du darfst nicht lachen. Also dir wurde eigentlich nichts geschenkt. Du musstest eigentlich gucken, wie du überlebst. Und du wusstest oder weißt, das waren Deutsche. Und trotzdem denkst du, nee, es ist wichtiger, diesen Hass zu überwinden und auf die Menschen zuzugehen und zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Das finde ich unglaublich. Also ich finde diese Stärke von diesen schwerst traumatisierten Menschen unfassbar großartig. Also ich denke, wenn es in der Welt so ein paar mehr Menschen gäbe wie Enrico oder sowas, dann wäre das richtig cool.
Die Die richtigen Worte für das Ende eines solchen Radiobeitrags zu finden, fällt nicht leicht. Wir wollen uns daher einfach bedanken.
Wir bedanken uns bei Petra Quintini, die uns diese Reise ermöglicht hat, indem sie die Zeitzeuginnen-Gespräche organisiert und übersetzt hat und uns bei diesem schweren Thema begleitet hat. Vor allem wollen wir Petra dafür danken, dass sie seit Jahren so viel Zeit und Energie in die Erinnerungsarbeit steckt und jedes Jahr mit dem Campo della Pace weiteren jungen Menschen von St. Anna erzählt.
Wir bedanken uns bei der Anwältin Gabriele Heinecke für die Einblicke in ihre Arbeit und ihre inspirierende Zuversicht für eine andere Zukunft durch Recht gegen Rechts.
Wir bedanken uns bei Claudio und Piera für all ihr Wissen, ihre Expertise, ihre Zeit, die gemeinsamen Wanderungen und ihre Lieder.
Wir bedanken uns bei Massimo, dem Sohn von Enrico, der uns von Enricos Plänen erzählt hat, eine Herberge in St. Anna zu errichten, um viele Menschen dort zusammenzubringen.
Wir bedanken uns bei Germano, der uns im stolzen Alter von 98 Jahren noch durch sein Dorf geführt hat, seine Kunstwerke gezeigt und uns zum gemeinsamen Pastaessen eingeladen hat.
Vor allem aber bedanken wir uns bei Ennio, Mario und Adele, sowie bei allen anderen ZeitzeugInnen, die uns und andere mit offenen Armen empfangen haben und die Stärke haben, immer und immer wieder von ihren schlimmen Erfahrungen zu berichten. Sie geben uns Zuversicht.
Io mi sono speso una vita, dal 70 in poi, fino al 70 no, non ho parlato molto, c'eravamo chiusi in noi stessi.
Ohne Erinnerung kann es keine Gegenwart, kann es keine Zukunft geben. Und vor allem ist es sehr schwierig, die Zukunft. Und die Zukunft wird gefährlich sein, wenn man sich nicht erinnert. Und es gibt einen italienischen Schriftsteller und Auschwitz-Überlebenden, Primo Levi, der gesagt hat, wenn es einmal geschehen ist, dann kann es immer wieder geschehen. Und dieses immer wieder, das darf es nicht nie mehr geben. Es soll heißen, nie wieder, wirklich nie wieder.
Danke. Thank you.